Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Für den Meistertitel ist es nie zu spät. Das könnte ein Gedanke meines heutigen Gesprächspartners sein. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und heute zu Gast ist Jürgen Christian. Er ist selbstständiger Fliesenlegermeister aus Zapfendorf in Oberfranken. Hallo Jürgen.
Hallo Max.
Jürgen, freut mich, dass du hier mit dabei bist bei Handwerk erleben, um mit mir hier ein bisschen über dein Handwerk und über dich persönlich zu quatschen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du bist Fliesenlegermeister, aber noch gar nicht so lange.
Ne? Genau, ja.
Seit wann bist du Meister?
Ich bin Fliesenlegermeister seit 2024, habe eigentlich in meinem 24. Selbstständigkeitsjahr dann die Meisterprüfung erst gemacht und gleich im Anschluss dann auch noch den Betriebswirt, oder kommen wir später nochmal dazu?
Genau. Die Besonderheit ist ja so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob das ein aktueller Trend ist, dass viele Handwerkskollegen und Kolleginnen relativ schnell nach der Ausbildung schon die Meisterschule machen. Viele sagen, das ist für sie genau der richtige Schritt. Andere sagen, ich sammle lieber erst ein bisschen Berufserfahrung. Bei dir waren 24 Berufsjahre dazwischen. Jetzt, um das ein bisschen einzuordnen, du bist jetzt 50 Jahre alt, richtig?
Genau, ich bin seit diesem Jahr 50 Jahre alt.
Und Ziel war quasi Meister, bevor du 50 wirst.
Genau, also ich wurde von Vertretern darauf hingewiesen, 23, dass in Bamberg jetzt auch Meisterkurse stattfinden werden an der HWK. Und dass das ja alles so gefördert wird und super Sache und alles. Und dann habe ich mich mal kurz reingelesen, an die Handwerkskammer gewendet und habe mich sofort dazu entschlossen, das mache ich. Und da das halt in 24 in Bamberg ist, war das für mich auch von der Location her cool.
Ja.
Und habe gedacht, den Schritt mache ich, werde nächstes Jahr dann 50. Das will ich nochmal machen, bevor ich 50 werde. Und alles cool gelaufen.
Du, andere machen hier Fallschirmsprung oder fangen irgendein ganz neues Hobby an. Du sagst dir, ja komm, ich mach die meisten noch, bevor ich 50 werde. Ne?
Ja, ich wollte nochmal was für den Kopf auch machen. Also viele haben gesagt, nochmal die Schulbank drücken oder so. Aber für mich war das genau das Richtige. Nochmal die kleinen grauen Zellen anstrengen und auch ich wollte mir was beweisen, glaube ich, auch nochmal.
Aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie einfach oder wie schwierig war es für dich, wieder zurück in dieses tatsächliche Lernen dann zu gehen? Das ist ja auch viel Theorie tatsächlich im Meister.
Eigentlich total einfach. Also ich war überrascht. Ich wurde auch immer wieder von Dozenten gefragt, die weitaus jünger als ich waren, die gesagt haben, um Gottes Willen nochmal in die Schule, in dem Alter. Und das ist doch schwer, da kann man doch gar nicht mehr lernen. Das war absolut nicht der Fall. Also dadurch, dass ich so viel Berufserfahrung ja hatte, war das wirklich einfach. Natürlich musste ich mich hinsetzen, die Theorie nicht neu lernen, aber da kam schon vieles Neues dazu. Aber das mussten die Jüngeren genauso. Und ich hatte fast manchmal den Verdacht oder den Eindruck, dass ich da vielleicht sogar ein bisschen im Vorteil war als die Jüngeren. Viele kamen zu mir und haben oft mal um Rat gefragt oder wie man das macht oder das macht. Aber andersrum war es genauso. Ich habe mir von den Jüngeren oft zum Beispiel Aufgaben erklären lassen, wo ich nicht ganz durchgestiegen bin oder so. Ne?
Okay, aber die Praxiserfahrung, die du hattest, die hat dir schon insgesamt weitergeholfen.
Definitiv. Das war ein Riesenvorteil, ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Also jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich durch die Meisterprüfung wie durch ein Klacksfass gegangen. Also das war überhaupt nicht so, wie andere gesagt haben, um Gottes Willen und du tust dir das nochmal an. Und nee, mir hat es halt auch Spaß gemacht und wenn dir was Spaß macht, dann ist es auch einfacher. Wir waren eine super Kollegenklasse auch und jetzt im Nachhinein tolle Netzwerke haben wir und also das war eine einmalige super Erfahrung jetzt nochmal so im mittleren Lebensabschnitt.
Habt ihr noch Kontakt untereinander?
Ja, wir treffen uns regelmäßig, also auch mit zwei Kollegen, auch Fliesenlegermeister, die jetzt selbstständig sind, mit denen arbeite ich jetzt auch zusammen. Wir machen gemeinsame Projekte, also eine absolute Bereicherung.
Du hast gesagt, du wolltest dir selbst auch noch mal ein bisschen was beweisen, du wolltest was Neues lernen. Was waren denn für dich so die größten Learnings aus der Meisterschule?
Ich würde sagen, diese Epoxidkantenverklebung, das war für mich total neu und auch so diese Schnitttechniken, das lernen die Auszubildenden heute auch in der Berufsschule und das war für mich neu, also so mit Kreisschneider und Schnitttechniken. Aber wir hatten da in der Meisterschule in Bamberg einen super guten Ausbilder, den Heiko Bayer-Oppel, der hat uns das auch saugut beigebracht, der übrigens jetzt die Nationalmannschaft der Fliesenleger, glaube ich, auch trainiert.
Ach ja, Mensch.
Und das war mein Meisterausbilder und der hat uns das wirklich gut beigebracht und dieser Schnittkurs hat 14 Tage gedauert. Nach 14 Tagen war ich fit für die Prüfung. Also war
okay. Echt gut. Also vom Nationaltrainer tatsächlich ja. Die Praxis gelernt.
Richtig.
Ja, kann auch nicht jeder von sich sagen. Genau. Aber cool, ja. Jetzt hast du natürlich schon eine Praxiserfahrung gehabt. Hattest da deinen Meisterkollegen vielleicht ein bisschen was voraus? Viele machen ja die Meisterschule auch, um sich danach selbstständig machen zu können. Hast du für dich persönlich aus deiner unternehmerischen Tätigkeit auch noch was Neues lernen können? Hast du da auf der Theorieebene noch was für dich mitnehmen können?
Sicher. Also im Thema Buchführung war ich ganz klar im Vorteil. Das habe ich halt schon drin gehabt. Meine Buchführung mache ich auch selbst. Aber zum Thema Kalkulation, da konnte ich nochmal viel lernen. Ich habe mich vielleicht früher immer ein bisschen zu günstig verkauft oder meine Preise zu wenig kalkuliert und da konnte ich viel mitnehmen. Also ich kalkuliere jetzt ganz anders. Das war auf jeden Fall ein großer Vorteil, was ich da nochmal mitnehmen konnte.
Okay, wenn wir aufs Thema meisterpflichtiges Handwerk und Meisterpflicht schauen, da hat sich ja in den vergangenen 25 Jahren auch ein bisschen was geändert. Kannst du das uns einmal erklären, wie sich diese Meisterpflicht in deinem Handwerk verändert hat?
Genau, also in meinem Fall war es so, als ich mich selbstständig gemacht habe, im Jahr 2000, da galt noch die Meisterpflicht. Da konnte man sich nur, wenn man nicht Meister war, über Umwegen selbstständig machen. In meinem Fall war es so, mein Vater war Fliesenlegermeister. Ich habe mit ihm zusammen eine GbR gegründet. Er war Teil meines Unternehmens, somit konnte ich mich selbstständig machen. Die Meisterpflicht ist dann 2004 aufgehoben worden für verschiedene Gewerke, unter anderem fürs Fliesenlegerhandwerk. Und 2020 hat man dann die Meisterpflicht wieder eingeführt, weil es gab keine Auszubildenden mehr, der Fachkräftemangel war da und die Qualität am Bau hat extrem nachgelassen. Es gab zigtausende Solo-Selbstständige, so wie ich auch. Ich bin auch ein Solo-Selbstständiger. Ja. Aber es gab natürlich auch schwarze Schafe, die haben sich als Fliesenleger selbstständig gemacht und haben von Fliesenlegen keine Ahnung. Ne?
Also haben das Handwerk nicht gelernt an sich.
Genau, richtig. Du konntest dich auch selbstständig machen, auch wenn du kein gelernter Fliesenleger warst.
Ja. Das heißt, Meisterpflicht siehst du positiv an sich, weil es einfach ein Qualitätsmerkmal ist?
Ich sehe es jetzt wieder positiv. Damals habe ich es ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Hatte vielleicht den Eindruck oft, dass das war auch, die Meisterschule war auch teuer und ich war immer der Meinung, dass wenn jemand was kann, dann ist er auch in der freien Marktwirtschaft, kann er sich beweisen. Ja. Aber so war es eben nicht. Und ich bin jetzt positiv auch für die Meisterprüfung eingestellt.
Okay. Dann machen wir doch jetzt mal einen Haken an die Meisterschule, die du erfolgreich absolviert hast. Wie ein Klacks bist du da durchmarschiert, sage ich mal. Und dann hast du gesagt, es ging aber direkt weiter mit der nächsten Fortbildung. Du hast noch den Betriebswirt im Handwerk angeschlossen, richtig?
Richtig, genau. Also zum Ende hin der Meisterschule stand dann plötzlich mal in einem Buchführungskurs jemand von der Handwerkskammer oder von der IFCO da, der dann den Betriebswirt beworben hat. Hat einen Flyer ausgeteilt und das war schon ziemlich schmackhaft. Also man konnte in 5 Monaten nochmal den Betriebswirtabschluss machen. Dazwischen, zwischen Meisterschule und Stadtbetriebswirt, war in meinem Fall nur 4 Wochen Kurs auch in Bamberg. Also war schon wieder für mich perfekt. Und habe mir gedacht, jetzt im September war ich mit dem Meisterkurs fertig oder im August und bis Februar würde ich mit dem Betriebswirt fertig sein. Und vom Ausbildungsstandard würde ich von noch auf DQR 7 aufsteigen. Das ist das Höchste, was ich im Handwerk erreichen kann. Okay. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt noch und hänge das noch ran. Und das war auch nochmal eine super gute Erfahrung. Der Betriebswirt hat mir natürlich nochmal richtig viel gebracht, auch in Sachen Buchführung, Kalkulation. Und also ich würde es jedem empfehlen, der sich selbstständig machen will, Meister und gleich noch den Betriebswirt, dann ist man richtig gut gewappnet für die Selbstständigkeit.
Kannst du noch ein bisschen konkretisieren? Was wird im Betriebswirt genau vermittelt?
Das geht dann nochmal richtig in die Tiefe. Also auch Marketing. Man macht jetzt nicht mehr die klassische Buchführung, aber die Kalkulation zum Beispiel, da wird nochmal richtig beigebracht, wie man kalkuliert. Und ich kann es jetzt gar nicht so genau beschreiben, aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, den Betriebswirt gleich noch mit hinzuhängen. Das ist von Vorteil.
Okay, und das ist jetzt quasi der höchste Bildungsabschluss, sage ich mal, den du in deinem Fliesenlegerhandwerk erreichen kannst.
Genau, also ich könnte natürlich mit dem Abschluss habe ich Fachhochschulreife oder ich könnte noch was studieren. Aber was ich im Handwerk erreichen kann, ist das jetzt mein höchster Bildungsabschluss.
Das heißt, du bist jetzt auch erstmal fertig mit Fortbildungen und Weiterbildungen.
Genau. Ja, das war auch mal wieder Zeit, mal wieder zu arbeiten jetzt. Und, der Kopf war voll, die Festplatte. Jetzt ist Zeit wieder auf die
jetzt Baustelle. Jetzt muss es angewendet werden. Jetzt muss das Wissen wieder raus.
Richtig.
Dann, Jürgen, lass uns doch in die Praxis reinschauen. Wir fangen aber mal zu Beginn deiner Karriere an. Und ich möchte mit dir gerne ein bisschen über deinen Weg ins Handwerk sprechen. Ich habe jetzt schon rausgehört, du bist auch familiär, handwerklich geprägt durch deinen Papa, der auch Fliesenleger oder Fliesenlegermeister ist. War das für dich dann schon immer klar, dass du auch in dieses Handwerk reingehst?
Nee, absolut nicht. Der Fliesenleger war mein zweiter Bildungsweg.
Was hast du zuerst gemacht?
Genau, ich habe hier beim zweitgrößten Automobilzulieferer Industriemechaniker gelernt. Mhm. Und ich habe sehr früh mit der Lehre begonnen, mit 15. Das war eine 3,5-jährige Ausbildung, die habe ich bis zum Schluss durchgezogen. Also ich bin auch gelernter Industriemechaniker, Fachrichtung Produktionstechnik. Mhm. Habe da eben mein Facharbeiterbrief gemacht. Und das war 1994, habe ich die Lehre abgeschlossen. Und es war ähnlich wie jetzt, da war in Deutschland eine Rezession. Ich musste noch richtig viel Bewerbungen schreiben, um eine Ausbildungsstelle zu kriegen und auch nach der Lehre schauen, wie es weitergeht. Und die Firmen haben damals keine Facharbeiter übernommen, sondern erstmal nur so befristete Verträge am Band. Und das war nicht meins. Ich wollte auch raus aus der Industrie. Ich habe in den 3,5 Jahren festgestellt, dass Industrie eigentlich gar nichts für mich ist.
Okay.
Und habe da in der Zeit gab es auch noch den Wehrdienst oder die Wehrpflicht. Ich habe dann erstmal 13 Monate Zivildienst gemacht. Das hat mir gut getan, mal was anderes zu sehen auch. Und habe danach ein bisschen Geld gebraucht und habe erstmal bei meinem Vater, da der ja auch selbstständig war, auf den Baustellen mitgejobbt, habe die einfach mal so als Fliesenleger.
Ja.
Und so sind die, vielleicht ein Jahr habe ich das gemacht und mein Vater hat mich da gleich ins kalte Wasser geschmissen und gleich die ersten Baustellen selbst abwickeln lassen oder Bäder machen lassen. Und es hat mir Spaß gemacht, so mein eigener Herr ist selbstständig. Aha. Und das Geld hat auch gepasst. Und dann habe ich mich entschlossen eben, ich mache nochmal eine verkürzte Ausbildung. Die hat nur 2 Jahre gedauert und da gab es auch in Bamberg die Berufsschule für die Fliesenleger und habe dann eigentlich in 2 Jahren von 97 bis 99 nochmal Fliesenleger gelernt und gleich dann ab 2000 war ich dann selbstständig, habe mich selbstständig gemacht.
Okay, hast du die Ausbildung dann auch bei deinem Papa im Betrieb gemacht?
Richtig, die habe ich bei meinem Vater machen dürfen, weil ich halt vorher schon in einem anderen Betrieb war. Mhm. Also man sagt ja immer so, daheim lernt man nicht, aber ich durfte daheim lernen, weil ich kam ja aus einem großen Betrieb und habe da schon gesehen, ja, wie es woanders läuft.
Okay, und dann 2000, der Schritt in die Selbstständigkeit. Da warst du dann gerade so 24, 25 Jahre alt, ne?
Ja, genau.
Kommt hin. Mhm. Wie schwierig oder einfach war es zu dem Zeitpunkt, sich selbstständig in diesem Handwerk zu positionieren, wenn du es vielleicht auch mit der heutigen Zeit vergleichst? Mhm.
Also damals war die Konkurrenz schon noch größer. Es gab mehr Fliesenleger. Man musste schon ein bisschen schauen, Aufträge an Land zu ziehen. Heute ist man ein bisschen verwöhnt, weil es eben keine Fliesenlegerbetriebe mehr gibt oder wenig. Also Fliesenleger werden oft als Einhörner bezeichnet, weil es so wenige gibt. Und damals war es einfach so, da musste man schon noch ein bisschen schauen und sich behaupten. Aber ich war halt immer auch verwöhnt durch den Betrieb von meinem Vater. Die Auftragsbücher waren immer voll und ich habe auch immer von meinem Vater seinen guten Ruf gelebt auch. Und ja. Also von daher war es für mich, das war schon einfach, ein Bonus auch.
Wurde damals mehr gebaut?
Würde ich jetzt nicht sagen, es gab einfach mehr Betriebe, mehr Fachkräfte, aber dass mehr gebaut wurde, würde ich jetzt nicht sagen. Mhm.
Du hast mir in einem Vorgespräch mal erzählt, ihr habt euch auch relativ schnell spezialisiert, habt da so eure Nische vielleicht auch gefunden, wo ihr euch behauptet habt, das ist die Barrierefreiheit. War das damals schon so und hat sich es bis heute durchgezogen?
Genau, also das hatten wir schon ziemlich früh begonnen. Also wir haben uns darauf spezialisiert, wir waren im Bestandsbau, also Sanierung war unser Spezialgebiet. Mhm. Und irgendwie hat sich das mal rauskristallisiert, dass wenn Leute zum Beispiel von der Reha zurückkommen oder nach einer Operation, dass die nicht mehr damals waren noch die Duschwannen so hoch, da musste man noch so einen großen Schritt machen. Und da haben wir uns schon damals darauf spezialisiert, das ganz flach auszuarbeiten. Ich würde sagen, nicht 100% barrierefrei, aber wir haben das schon ganz gut hinbekommen.
Ja.
Und haben schnelle Lösungen für Patienten zum Beispiel gefunden, die wo nach einer Reha oder nach einem Krankenhausaufenthalt schnell wieder zu Hause zurechtkommen müssen. Mhm. Und es war noch lange nicht dieses Thema, was jetzt mit Barrierefreiheit da am Markt ist.
Aber Barrierefreiheit, gerade im Bad natürlich, da gibt es jetzt ja ganze Aktionen, Initiativen zu. Es gibt die Aktion Barrierefreies Bad. Also dieses Thema ist schon sehr prominent platziert. Es gibt auch Förderprogramme, wenn es um den barrierefreien Ausbau geht. Also dieser Markt an sich, der ist jetzt wahrscheinlich sogar noch größer, als er damals schon war, oder?
Genau. Punkt ist natürlich auch der Neubausektor ist total zurückgegangen. Und jetzt muss man sich natürlich auf den Bestand konzentrieren. Sanierungen, Altbausanierungen oder eben auch Bestandsbäder umbauen in barrierefrei. Und das ist auf jeden Fall gerade ein wichtiger Punkt.
Um was geht's konkret? Du sagst schon, Duschwannen teilweise absenken. Was sind noch so klassische barrierefreie Arbeiten, die ihr als Fliesenleger dann auch machen könnt?
Ja, so in dem Zug tun wir zum Beispiel die Badtüren mit vergrößern, also auf Minimum 1 Meter, damit man da auch mit einem Rollstuhl oder Rollator durchfahren kann. Dann schauen wir, dass man mit dem Rollstuhl unter das Waschbecken drunter fahren kann, dass man auf die Toilette sich aus dem Rollstuhl draufheben kann, dass man im Bad einen gewissen Wenderadius hat, dass, wenn eine Pflegekraft da ist, die dich auch im Bad irgendwo mit dir dich befördern kann. Ja.
Das heißt, Thema Platz ist ein ganz...
Also auch wenn man eine Förderung bekommt, jetzt eben durch die Kasse oder so, dann muss man da natürlich auch darauf achten, dass man sich an alles auch hält. Also, dass die Tür die richtige Breite hat, dass die Dusche die richtige Größe hat, dass man unter das Waschbecken drunter fahren kann und solche Geschichten.
Also, ja. Ist das dann tatsächlich jetzt auch aktuell das, was du am meisten machst bei dir als Selbstständiger?
Am meisten würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall immer noch mein Spezialgebiet, Barrierefreiheit. Und ich bin ziemlich viel eigentlich im Bestand unterwegs. Also die Neubauten sind zurückgegangen. Aber ich muss auch sagen, in diesem Jahr habe ich auch schon Neubauten gemacht. Also manche Jahre macht man mal keine, manche Jahre viel. Aber in diesem Jahr haben wir auch schon Neubauten gemacht.
Und dann außerhalb von barrierefreiem Arbeiten sind es klassische Fliesenlegerarbeiten, kann man das überhaupt so sagen? Was sind klassische Fliesenlegerarbeiten?
Ja, Treppenböden. Ich mache auch Natursteinsachen, also das Natursteintreppen zum Beispiel. Und klassische Fliesenlegerarbeiten sind halt meistens Bodenbeläge, Bäder, Treppenanlagen, solche Geschichten.
Gab es in deiner Zeit als selbstständiger Fliesenleger irgendein ganz besonderes Projekt, wo du gern drauf zurückblickst, was dir immer im Kopf ist, wo du stolz drauf bist? Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, das gibt's schon. Also ich hatte mal die Möglichkeit und das Glück, im Ausland ein Projekt zu machen. Also ich hatte hier einen Kunden, der aus Südostasien Materialien importiert hat und sich dazu entschlossen hat, da drüben wollte er sich ein Bürogebäude bauen mit kleinen Produktionsstätten. Und dann hat er mich mal gefragt, Mensch, hättest du nicht Lust, der will da einen deutschen Standard reinbringen, mir da drüben die Fliesen zu legen. Und das war eigentlich mein schönstes Projekt, das ich hier hatte. Und da bin ich heute noch ganz stolz drauf.
Okay, vielleicht können wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Du warst dann in Südostasien auf den Philippinen.
Genau.
Richtig? Und hast dort quasi als Fliesenleger mehr oder weniger gearbeitet, im Auftrag eines Kunden.
Genau, was heißt mehr oder weniger? Also ich habe dann fast mehr als Supervisor dort gearbeitet. Also ich war nicht mehr direkt auf den Knien und habe Fliesen gelegt, sondern ich habe dort die Leute praktisch das europäische Fliesenlegen beigebracht. Also das war so der Hintergrund.
Ja, okay. Ich war noch nie auf den Philippinen oder in Südostasien. Gibt es dort überhaupt das Fliesenlegen, wie wir es hier kennen oder wie ihr das gelernt habt? Also konnten die Leute vor Ort mit deinen Anweisungen was anfangen oder musstest du von Grund auf erklären, wie es funktioniert?
Nee, also die konnten das schon. Die legen halt Fliesen wie hier vor 30 Jahren oder 40 Jahren alles im Dickbett oder Mörtelbett. Und ich war überrascht, wie gut die das konnten. Also die arbeiten viel mit Wasserwaage, mit Schnüren, da werden Schnüre gespannt. Das hat alles gepasst. Allerdings, wenn man ins Detail geht oder die Optik oder wie dann die Fugen verfugt werden, das war natürlich eine Katastrophe. Ne? Und da konnte ich mich schon ganz gut einbringen. Oder auch in den Vorarbeiten zum Beispiel Abdichtungen, sowas kannten die nicht. Und das Interessante war, dass auf den Philippinen alles barrierefrei ist. Da ist alles barrierefrei. Da gibt's keine Duschen, Badewannen. Das heißt, wir haben da überall nur bodenbündige Abläufe gehabt. Allerdings war das alles ohne Abdichtungen und da hatten die halt massive Probleme da mit Feuchtigkeit und da konnte ich eigentlich ganz gut mein Wissen einbringen und die wirklich gut unterstützen und das hat echt Spaß gemacht. Also.
Konntest du wiederum was lernen für deine Arbeit dann auch wieder in Deutschland? Konntest du da irgendwas für dich persönlich mitnehmen?
Ja, die Ruhe. Also das ist auf den Philippinen zählt Arbeit nicht zu viel. Also da ist, die Stundenlöhne sind sehr niedrig, deswegen lässt man sich da mehr Zeit. Und hier in Deutschland ist ja alles abgehetzt. Wir haben hohe Stundenlöhne, wir haben da alles abgetaktet, wie schnell ein Bad fertig sein muss. Und auf den Philippinen konnte ich mir eigentlich abschauen, dass man da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringt. Und das war eigentlich der positive Vorteil.
Denkst du da dann ab und zu heute auch noch zurück? Wenn irgendwie gerade viel Stress ist, denkst du da, boah, jetzt wieder zurück auf die Philippinen und mal, ne, sich wieder ein bisschen besinnen und das Ganze nicht zu stressig werden zu lassen?
Das ist heute noch wie ein Akku, der nie leer wird. Also das ist ja doch schon einige Jahre, wo ich dort war und ich hatte dort wirklich eine super schöne Zeit erlebt. Und heute, wenn es mal ein bisschen düster wird oder so, macht man mal kurz die Augen zu, lehnt sich zurück und denkt zurück und der Akku ist wieder voll. Also das kann ich auch nur jeden anderen jungen Handwerker empfehlen, bevor er vielleicht bevor er in die Selbstständigkeit geht. Weil wenn man mal selbstständig ist, dann fehlt die Zeit oft und dann würde ich fast empfehlen, mal so ein Sabbatical-Jahr einzulegen oder mal ein paar Monate mal in einem anderen Land zu arbeiten. Das ist immer ganz gut, finde ich.
Ich glaube, das können wir wirklich als Empfehlung rausgeben und wir hatten das auch bei uns im Podcast schon öfter mal, die eine oder andere Geschichte, dass jemand in Kanada zum Beispiel war. Wir haben auch Handwerker aus Neuseeland schon bei uns im Podcast drin gehabt und niemand hat bisher gesagt, ne, war eine blöde Erfahrung. Mhm. Jeder hat gesagt, das hat mich persönlich weitergebracht. Also ja, tatsächlich. Und das ist, glaube ich, das Schöne am Handwerk. Wenn man ein Handwerk gelernt hat, dann kann man eigentlich überall auf der Welt doch aktiv werden.
Absolut korrekt. Also Handwerk, deutsches Handwerk, dieses duale System, das ist ja einmalig auf der ganzen Welt. Und ich hatte auch damals auf den Philippinen ein paar Australier kennengelernt, die auch Handwerker waren, die sofort mir angeboten haben, komm mit nach Australien, da verdienst du sofort viel Geld, kriegst einen Job, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Und also das Handwerk öffnet schon Türen. Und gerade wenn du ausgebildeter deutscher Handwerker bist, und auch noch zusätzlich mit Meisterprüfung, das ist schon, öffnet dir auf der ganzen Welt die Türen. Mhm. Damals war ich ja nur eigentlich Geselle, also ich hatte nur einen Gesellenbrief.
Ja.
Aber mit Meisterbrief kannst du auf der ganzen Welt, glaube ich, arbeiten.
Ja. Nehmen wir das als Tipp gerne mit an alle, die uns zuhören und die vielleicht gerade in dieser Situation sind, gerade die Meisterschule machen, mittendrin sind und sie überlegen, hey, wie soll es eigentlich weitergehen? Vielleicht mal den Blick ins Ausland wagen für ein paar Monate. Das wird einem vielleicht weiterbringen.
Es gibt auch, glaube ich, in Deutschland Förderer, die sowas fördern. Oder ich habe mal gelesen, irgendeine Handwerkskammer in Frankfurt oder so. Ja. Die schickt auch junge Meister irgendwie ins Ausland. Also da habe ich mich mal ganz kurz reingelesen. Das ist zum Beispiel ein super interessantes Thema. Da verdienst du gleich ein bisschen Geld, bist, glaube ich, versichert und kannst im Ausland mal ein paar Erfahrungen sammeln. Und oft macht man auch noch gute Projekte. Also.
Ja, voll. Und weil du es gerade ansprichst, da kann man dann den internationalen Meister auch noch machen. Ist auch noch eine Qualifikation. Und das ist tatsächlich Handwerkskammer Frankfurt, Rhein-Main. Schaut bei der Handwerkskammer Frankfurt nach. Da gibt es Informationen auf jeden Fall dazu. Ich meine, das Programm heißt Handwerk ohne Grenzen.
Richtig.
Und da kann man tatsächlich bei sehr wertvollen, wichtigen Projekten mitarbeiten. Bringt auch das deutsche Handwerk in andere Länder in Afrika oder Südamerika weiter. Und das haben wir auch schon von einigen gehört, dass das wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Also jeder, der da Interesse hat, gerne reinschauen. Bringt auf jeden Fall was. Jürgen, wir schauen wieder zurück ins deutsche Handwerk und auf das Fliesenlegerhandwerk hier vor Ort. Wie sieht's denn aktuell aus in dieser Branche? Du hast schon angedeutet, die Zahl der Betriebe hat sich verringert. Es gibt weniger Leute, die dieses Handwerk machen wollen tatsächlich. Du kennst dich jetzt besser aus als ich in diesem Bereich. Wie sieht's aus im Fliesenlegerhandwerk?
Also es war jahrelang, sind die Ausbildungszahlen zurückgegangen. Wenn ich zurückdenke, wie ich 97 in Bamberg in der Berufsschule war, gab es 3 Klassen mit 30 Fliesenlegern. Jetzt gibt es in Bamberg nicht mal mehr eine Schule.
Die ist jetzt das ist schon ein Zeichen, ja.
Das ist schon Wahnsinn. Und so viele Jahre sind ja auch nicht vergangen. Ne? Und ich glaube, seit 2021 gehen jetzt die Ausbildungszahlen von den Fliesenlegern wieder etwas nach oben oder es werden wieder mehr Ausbildungsverträge unterschrieben. Ich glaube, gerade nach der Corona-Zeit, da haben viele etwas Werbung fürs Handwerk gemacht, eben auch die Handwerkskammern.
Ja.
Und die Ausbildungszahlen sind auf jeden Fall wieder etwas ganz leicht nach oben gegangen. Aber im Gegenüberstellen muss man sagen, gehen jedes Jahr zig Fliesenleger, Gesellen in den Ruhestand oder in Rente. Ne? Also da kommt zu wenig noch nach.
Mhm. Das ist natürlich ein Problem, was jedes Handwerk irgendwie begleitet und jedes Gewerk versucht gegenzusteuern. Jetzt ist es in eurem Handwerk natürlich so, es ist ein körperlicher Beruf. Ich weiß nicht, wie es in der Praxis mittlerweile ist. Seid ihr noch die ganze Zeit auf Knien und habt ihr Rückenprobleme bei euch? Gibt es da Kollegen, die da mit zu kämpfen haben? Oder gibt es mittlerweile Techniken, die euer Handwerk da auch unterstützen können?
Auf jeden Fall. Also es gibt Techniken. Also wir haben das auch in der Meisterschule erst gelernt, diese sogenannten Exoskelette oder Exoskelette hießen die.
Ja.
Und es ist definitiv ein körperlich beanspruchender Beruf. Das muss man wissen, bevor man diesen Beruf lernt. Aber es ist lange nicht mehr so wie früher. Also wir benutzen unsere Knieschoner. Es ist eine einseitige Körperhaltung. Also man ist oft in den Knien unten, oft im Kreuz. Aber gibt mittlerweile Saugheber, gute Knieschoner. Mhm. Also das hat sich schon gebessert, dass man praktisch als 60-Jähriger dann nicht mehr laufen kann. So ist es nicht mehr, wie das früher dargestellt wird. Die Baustellenberufe sind auch nicht mehr so schmutzig. Also ja. Das ist alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Und ich hatte da auch in der Meisterschule einen jungen Kollegen, der hat auch ganz gut mal darüber berichtet, dass eben der Fliesenlegerberuf gar nicht mehr so ist, wie er früher dargestellt wurde. Du machst dich kaputt, du bist nur auf den Knien, du bist nur im Rücken. So ist es nicht mehr. Mhm. Aber es ist natürlich ein körperlich anstrengender Beruf.
Ja, klar. Ne? Also ja. Ihr arbeitet weiterhin mit den Händen. Das
richtig.
Wird so sein und ist ja auch so. Trotzdem glaube ich, dass das ein sehr, sehr erfüllender Beruf sein kann, wenn ich am Tag selbst sehe, ey, was habe ich jetzt hier gemacht, wie sieht das Endergebnis aus? Ne?
Korrekt, das ist mir das Schönste an dem Beruf, dass man sein Tagewerk sieht.
Ja.
Und ich muss auch dazu sagen, ich war überrascht, als ich die Zahlen gesehen habe, heute verdient ein Auszubildender Fliesenleger im ersten Ausbildungsjahr über 1.000 Euro. Also das sind noch immer, die Fliesenleger galten eben als die Könige der Baustelle vom Verdienste und das sind sie definitiv noch immer. Also
ja.
Im dritten Lehrjahr 1.500 Euro.
Das ist als Ausbildungsgehalt gar nicht schlecht.
Schon nicht schlecht, ne?
Ja. Was würdest denn du sagen? Was ist für dich persönlich das Schönste an deinem Handwerk? Warum machst du das jetzt seit 25 Jahren mit Leidenschaft, mit Spaß, bildest dich weiter in diesem Gewerk? Was gibt dir das persönlich?
Das Gestalterische eigentlich am allermeisten. Wenn ich jetzt eine Kundschaft habe, die von mir will, dass ich ihr Bad selber mitgestalte, dann ist es für mich die absolute Befriedigung. Also wenn ich dann noch heimkomme und habe dann ein schönes Bad hingelegt, der Kunde ist zufrieden, ruft nochmal an und sagt, wie schön das alles war und wie er damit zufrieden ist, dann ist das, mehr braucht man nicht. Und kriegt noch Geld dafür.
Das ist doch schön, wenn man was macht, ja, was einem Spaß macht, was einen erfüllt und dann wird man auch noch dafür bezahlt. Ich glaube,
ja, so
soll es doch sein. Ne?
Genau.
Jürgen, wir kommen zu einem kleinen Abschlussblock bei uns im Podcast. Wir haben ein paar Fragen, die stellen wir allen unseren Gästen. Und die stelle ich dir jetzt auch.
Okay.
Wenn du mal mit jemandem tauschen könntest, mal für einen Tag, eine Woche in einen anderen Beruf, in ein anderes Leben reinschauen könntest, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
Mit einem Schauspieler.
Fällt dir jemand Konkretes ein?
Nee, aber Schauspielerei, glaube ich, das würde mich interessieren.
Dann tatsächlich am Filmset Schauspieler oder am Theater?
Oder Theater, Film oder Theater. Ich glaube, das würde mich interessieren.
Okay, spannend. Ja, die Antwort hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Aber ist cool, ja. Nehmen wir gern mal mit auf die Wunschliste mit auf, die wir so führen.
Also raus aus dem Handwerk.
Ja, mal einen externen Blick aufs Leben. Ja, wie kommen wir zurück zum Handwerk? Zweite Frage, was bedeutet für dich Handwerk?
Leidenschaft. Also als Handwerker muss man auch mittendrin sein, live dabei sein mit seinem Gewerk. Und das ist für mich Leidenschaft.
Nächste Frage, Jürgen. Wenn du eine Sache im Handwerk sofort ändern könntest, was wär's?
Bürokratie abbauen.
Als Selbstständiger weißt du wahrscheinlich, wovon du sprichst, ne?
Ja.
Hast du was Konkretes?
Also ich bin ja so allein Solo-Selbstständiger. Ich muss sagen, was ich im Büro sitze und für einen Ein-Mann-Betrieb, das ist nicht normal. Und da wünsche ich mir eigentlich schon Bürokratieabbau bis in Deutschland.
Mhm.
Also gerade auch, dass der Einstieg in die Selbstständigkeit etwas leichter ist. Und irgendwie sollte ja mal irgendein Politiker in Bayern dafür abgestellt werden, die Bürokratie abzubauen, aber da ist nicht viel passiert. Ich weiß gar nicht, war das Stoiber oder wer das sein sollte. Oder?
Puh, ist schon länger her ein bisschen.
Ja, aber da ist gar nichts passiert eigentlich.
Okay, mal gucken. Ich habe erst vor einer Woche, glaube ich, eine Schlagzeile gelesen, dass die Bundesregierung das jetzt angreifen möchte. Der ZDH-Präsident Jörg Dietrich hat sich da zumindest mal vorsichtig optimistisch geäußert, dass die Bundesregierung jetzt zumindest den Willen zeigt, da was zu machen. Was dann letztendlich natürlich bei euch Selbstständigen ankommt, das ist die Frage. Aber okay. Ja, nehmen wir auch mit auf unsere Handwerk erleben Wunschliste drauf, Bürokratie abbauen. Jürgen, ich habe zum Abschluss noch 4 kurze Fragen mit der Bitte, auch kurz und knapp darauf zu antworten.
Alles klar.
Erste Frage, was ist für dich Heimat?
Heimat ist, wo meine Familie ist.
Hast du irgendein Vorbild?
Mein Vater.
Aus handwerklicher Sicht?
Beides. Aus beiden Sichtweisen.
Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist, wenn ich alles vereinen kann, Beruf, Familie, wenn alles unter den Hut ist und es passt, das ist für mich Glück. Und dann bin ich erfüllt.
Letzte Frage. Hast du irgendein Motto?
Mein Motto ist eigentlich, ich mache nur das, auf was ich Lust und Spaß habe. Das ist mein Motto.
Jürgen, dann hoffe ich, dass du weiterhin alles machen kannst, worauf du Lust und womit du auch Spaß hast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast warst hier bei Handwerk erleben in unserem Podcast. Wünsche dir alles Gute und ja, ganz viele Grüße nach Zapfendorf in Oberfranken.
Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht, Max. Super.
Mach's gut, Jürgen. Ciao.
Ciao, ciao, mach's gut.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.